SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous am Mittag mit diesen Themen. Bankenaufsicht ja, aber nicht so. Raiffeisenbankchef Giesel wehrt sich gegen die FINMA und gegen einen Risikochef, der in der Geschäftsleitung sitzen soll. Der Kopf ist's, der Kopf. Wie trainiert eigentlich eine Medaillengewinnerin im Sportschießen? Dann im Schatten anderer Kriege und Krisen, der Konflikt im Osten der Ukraine. Bericht von der Front. Und um 13 Uhr, wir sind die Schweiz, doch wer sind wir? Die Integrierten, sagt Jasna Milanovic, Präsidentin der SVP-nahen Organisation Neue Heimat Schweiz. Und sicher nicht die Kriminellen.
Ich persönlich jetzt habe einfach vor dieser zunehmenden Kriminalität Angst. Und ich finde, wenn das so weitergeht, sind wir einfach nie mehr sicher.
Unsere Sommerserie zur Identität um eins. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Fabian Schlurp mit der Nachrichtenübersicht.
Die Raiffeisenbankengruppe hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn erzielt. Er ging um 7% zurück auf 367 Millionen Franken. Grund dafür sind laut Mitteilung von Raiffeisen laufende Anpassungen in der Organisation und Rückgänge im Handelsgeschäft, dies wegen starker Schwankungen an den Finanzmärkten. Bei den Kundeneinlagen meldet Raiffeisen einen Anstieg um 1,4% auf 212 Milliarden Franken. Der weltgrößte Personalvermittler Adecco ist im zweiten Quartal weiter gewachsen, trotz Verunsicherung in Zusammenhang mit dem Brexit-Entscheid und negativen Währungseinflüssen. Der Umsatz stieg um 4% auf 5,7 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Gladbruck bei Zürich mitteilte. Beim Gewinn meldet der weltweit führende Personalvermittler Adecco gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von 7% auf 190 Millionen Euro. Der Raubtierpark von René Strickler im solothurnischen Subingen muss definitiv geräumt werden. Das Bundesgericht hat nichts wissen wollen von weiteren Fristenverlängerungen. Damit kann die Landbesitzerin ab sofort wieder die Räumung beantragen. Allerdings haben die zuständigen kantonalen Stellen noch nicht für alle Tiere geeignete Unterbringungsplätze gefunden. Und eine behördliche Anordnung zum Einschläfern einzelner Tiere aus dem Raubtierpark gibt es nicht. Flüchtlinge, die Australien in einem Lager auf der Pazifikinsel Nauru untergebracht hat, leiden unter sexuellen Übergriffen und Misshandlungen. Die Zeitung Guardian Australia berichtet von mehr als 2000 Vorfällen innerhalb von 2 Jahren. Sie beruft sich auf Berichte, die vom Personal des Flüchtlingslagers verfasst worden sind. Neben sexuellen Übergriffen auf Flüchtlinge sind auch Selbstverletzungen und Suizidversuche dokumentiert. Zu den Opfern zählen insbesondere Kinder. Die australische Regierung erklärte, sie werde die Vorfälle untersuchen. Australien bezahlt den Pazifikstaat Nauru dafür, dass er das Flüchtlingslager unterhält. In Brasilien hat der Senat für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff gestimmt. Die zweite Parlamentskammer fasste den Beschluss mit 59 gegen 21 Stimmen nach einer fast 17-stündigen Sitzung. Die Beratungen zur eigentlichen Amtsenthebung beginnen Ende Monat. Anfang September soll eine Entscheidung folgen. Für diese wird eine Zweidrittelmehrheit nötig sein. Vizepräsident Michel Temer war Anfang Mai nach Rousseffs Suspendierung für 180 Tage als Interimspräsident eingesetzt worden. Bei einem Sprengstoffanschlag der verbotenen kurdischen PKK sind in der südosttürkischen Provinz Sirnak nach Medienberichten 5 Soldaten getötet worden, 7 weitere Soldaten seien verletzt worden. Eine Wagenkolonne der Armee sei auf dem Weg zur irakischen Grenze in eine Falle geraten und beschossen worden. Aus dem Nordirak, wo die PKK ihr Hauptquartier hat, seien Raketen gegen die türkischen Soldaten abgefeuert worden. Auf der portugiesischen Insel Madeira sind in den Waldbränden mindestens 3 Menschen gestorben, 80 wurden verletzt. Tausende weitere Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte der Gouverneur der Region. Seit 3 Tagen wüten auf Madeira Waldbrände, die meisten seien unter Kontrolle. Auch auf dem portugiesischen Festland kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen Waldbrände, die sich besonders im Norden des Landes ausgebreitet haben. Nach dem Streit um ein geplantes Asylzentrum in Selisberg hat die Urner Sozialdirektorin Barbara Bär Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Dies bestätigte die Urner Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Sie geht so gegen ein Gerücht vor, wonach das Immobilienbüro ihres Mannes in die Vermietung der umstrittenen Unterkunft involviert sein soll. Im Urnerdorf Selisberg hatte das geplante Asylzentrum die Wogen hochgehen lassen. Ein Informationsanlass vergangene Woche hatte abgebrochen werden müssen. Regierungsrätin Barbara Bär war von einigen Besucherinnen und Besuchern beschimpft worden. Der Kanton will im Herbst trotz der Proteste Asylbewerber in Selisberg einquartieren. Die SBB hat noch nie so viele Reisende zu Großveranstaltungen gefahren wie in diesem Sommer. Rund 1200 Extrazüge seien seit Mai eingesetzt worden, teilt die SBB mit. Zum Abschluss der Sommersaison gäbe es nun noch weitere 84 Extrazüge. Unter anderem würden sie das Publikum zu Veranstaltungen bringen, wie der Street Parade in Zürich, dem Open Air Gampel oder dem eidgenössischen Schwing- und Elplerfest in Estavayer-le-Lac. Das Wetter heute und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt und lokal fällt Regen bei 19 Grad. Im Westen, im Wallis und im Süden ist es überwiegend sonnig. Im Tessin gibt es dazu bis 27 Grad.
Raiffeisen-Chef Patrick Giesel wirkt bei seinen Medienauftritten zugänglich, freundlich, bodenständig. So auch heute bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Doch auf ein Thema ist er nicht gut zu sprechen, auf die Aufsichtsbehörde FINMA. Die will ihm nämlich vorschreiben, wie er die Risikokontrolle innerhalb der Raiffeisen-Gruppe zu organisieren hat. Giesel empfindet das als Gängelung. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Raiffeisen-Gruppe ist nicht irgendeine Bank in der Schweiz. Seit 2 Jahren gehört sie offiziell zu den sogenannten systemrelevanten Banken, zusammen mit UBS, Credit Suisse, Zürcher Kantonalbank und PostFinance. Das Label, wichtig zu sein, bringt aber auch Verpflichtungen mit sich. Das bekommt Raiffeisen-Chef Patrick Giesel nun zu spüren.
Ja, das ist etwas ein zweigleisiges Schwert. Ich glaube eigentlich, dass wir auf der einen Seite durch die höheren Eigenkapitalanforderungen sicherer sind. Das ist für die Kunden eine sehr gute Message. Aber natürlich hat es auch im Wettbewerb ab und zu Nachteile.
Nachteile, weil mehr Sicherheit immer auch mit Kosten verbunden ist. Nun will die Bankenaufsicht FINMA noch mehr Sicherheit von den großen Banken verlangen. Die Banken sollen die Risikokontrolle stärken, wohl weil so manch ein Bankenskandal der jüngsten Vergangenheit auch auf eine ungenügende Risikokontrolle zurückzuführen war, bei Korruptionsgeschäften oder bei Handelsverlusten. Die FINMA will nun, dass der Risikochef bei den 5 systemrelevanten Banken künftig zwingend in der Geschäftsleitung sitzt, also zu oberst mitreden kann. Denn der Risikochef muss oft Spielverderber spielen, etwa dann, wenn er lukrative Bankgeschäfte stoppt, weil sie zu riskant sind. Bei Giesel, der die Raiffeisen-Gruppe seit knapp einem Jahr leitet, kommt das Vorhaben der FINMA nicht gut an.
Also es ist überhaupt keine Frage, dass die Risikokontrolle extrem wichtig ist und immer wichtiger wird für Banken. Nur die Art und Weise, wie das wahrgenommen wird in den Banken, sollte meines Erachtens den Banken überlassen werden. Es wird ja auch regelmäßig revidiert. Das heißt, die FINMA sieht, wie die Beurteilung unserer Strukturen aussieht, aus Sicht einer Revisionsgesellschaft, einer unabhängigen. Und solange das stimmig ist, sehe ich keinen Grund, wieso das verändert werden soll.
Sein Risikochef sitzt lediglich in der erweiterten Geschäftsleitung. Er ist dem Finanzchef unterstellt. Giesel will sich nicht in seine Organisation reinreden lassen, auch von der Aufsichtsbehörde nicht. Die FINMA hingegen argumentiert, der oberste Risikokontrolleur müsse möglichst unabhängig sein vom Bankgeschäft. Er soll künftig möglichst weit weg sein vom Kerngeschäft der Banken, also möglichst weit weg von den Managern, die mit ihren Geschäftseinheiten primär Geld verdienen wollen. Giesel sieht keinen Handlungsbedarf. Er führt eine generelle Überlegung ins Feld.
Ich bin skeptisch, ob man die 5 systemrelevanten Banken in der Schweiz alle gleich organisieren soll. Das sind so unterschiedliche Konstrukte, von der globalen Investmentbank bis zur lokalen Retailbankengruppe, wie wir das sind.
Kurz, er ist überzeugt, übrigens genau wie auch die PostFinance und die Bankiervereinigung, die FINMA überschreite ihre Kompetenzen. Nun ist die FINMA wieder am Ball. Gerüffelt von den Banken beugt sie sich noch einmal über ihr Rundschreiben, das die neuen Regeln zur Risikokontrolle festhalten wird. Dem Vernehmen nach dürfte sie im Kern hart bleiben, aber sie dürfte den Banken wohl mehr Zeit einräumen, um ihre Risikokontrolle bankintern neu zu organisieren. In Kraft treten sollen die neuen Regeln Anfang 2017. Giesel wird sich letztlich beugen müssen. Das ist der Preis dafür, dass die ländliche Genossenschaftsbank unter seinem Vorgänger Pierin Vinzenz zur drittgrößten Bankengruppe der Schweiz herangewachsen ist.
Sie hören Rendezvous am Mittag und so geht's weiter bei uns. Schussabgabe in Zeitlupe. Warum Schießsport eben doch Spitzensport ist. Sisyphus im gepanzerten Wagen. wie der Schweizer OSZE-Beobachter Alexander Hug in der Ostukraine zwischen den Fronten vermittelt. Und Vaterstaat wird schon richten, sagen sich die Chinesen und schließen die Augen vor dem Schuldenberg, der wächst und wächst. Heidi Diethelm-Gerber hat also für die Schweiz die erste Medaille gewonnen in Rio. Mit der Sportpistole über 25 Meter holte sie Bronze.
Es gibt ein bisschen Ansporn für alle anderen Sportarten, dass man daran glaubt, wirklich bis zum Schluss kämpfen und dass es möglich ist.
Diethelm-Gerber hat sich mit der einen Hand im Hosensack aufs Podest geschossen. Eine Haltung, die man nicht unbedingt mit Spitzensport in Verbindung bringt. Darauf habe ich Claudia Lohr angesprochen. Sie trainiert beim Schweizer Schiesssportverband Sportschützen.
Ja, so ist eigentlich die Meinung, aber es ist schon ein Hochleistungssport, die Heidi Diethelm wirklich betreibt.
Was ist denn das Hochsportliche daran?
Der Witz ist, der Körper so ruhig zu halten und die Pistole so ruhig zu führen und zu oberst, wenn man ankommt, eigentlich in der Schusshöhe, dass man noch das restliche Gewicht in Ruhe abziehen kann.
Und wie macht man das? Wie bekomme ich diese innere Ruhe hin?
Es ist eigentlich so, dass man sich sehr konzentriert auf den inneren Anschlag, wie wir sagen, wie ruhig steht der Körper oder respektive wie fühlt sich der Körper an. Und die Konzentration darauf ist schon eine Herausforderung.
Wie wichtig ist die Atmung dabei?
Mit der Atmung steuern wir eigentlich die Bewegung, wir steuern die innere Ruhe mit allem. Aber die Atmung kann ich ruhiger führen, wenn ich mich mit ruhigen Bildern beruhige eigentlich.
Habe ich das richtig verstanden? Ich stelle mir also quasi die Schussabgabe vor und stelle mir vor, wie dieser Schuss ins Ziel geht, eigentlich so Slow-Motion-mäßig.
Ja, genau. Also das ist wie der Skifahrer. Bei ihnen sehen wir ja, wie sie sich visuell vorbereiten, welche Richtung muss ich nehmen, welche Kurve gehe ich da wie an. Und das machen wir auch bei der Pistolenschießen.
Ich habe gelesen, Heidi Diethelm-Gerber trainiere 6 Stunden am Tag. Macht das nicht unglaublich müde?
Im Kopf eigentlich schon, weil es sehr kopflastig ist. Aber dafür braucht sie auch für die Konzentration auch die sportliche Fitness.
Und was macht man am besten? Joggen, Rudern?
Ja, man macht sicher viel Physioarbeit und Fitnesstraining, wo man gezielt die Muskel aufbaut und auch Joggen und Velofahren machen wir viel.
Aber gibt es Sportarten, wo Sie sagen, nein, das beißt sich irgendwie mit dem Schießen, das sollte man nicht nebenher trainieren?
Ja, wir sagen eigentlich so Tischtennis, Tennis, das ist so mehr aus dem Handgelenk raus, weil das Handgelenk müssen wir sehr stabil halten.
Claudia Lohr ist Schieß- und Mentaltrainerin. Medaillen wie jene von Heidi Diethelm-Gerber sind oft auch das Ergebnis von Förderbeiträgen des Bundes. Ihr hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Geld in den Spitzensport gesteckt. Weil aber auch andere Sportnationen das tun, stellt sich die Frage, lohnt sich dieses Wettrüsten auf lange Sicht überhaupt? Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Mehr Geld für den Spitzensport gleich mehr Medaillen. An diese Gleichung glauben verschiedene Sportnationen. Verle de Buscher, eine belgische Professorin für Sportpolitik und Sportmanagement, untersucht das Phänomen seit Jahren. Ihre Studien zeigen, alle untersuchten Nationen, darunter Länder wie Brasilien, Japan, Frankreich und Spanien, alle haben in den letzten 15 Jahren mehr Geld in den Spitzensport investiert. Alle mit demselben Ziel, mehr Medaillen nach Hause bringen, sagt Verle de Buscher.
So all these countries have been investing much more in elite sport in order to increase the number of medals at, for example, the Olympic Games.
Erst letztes Jahr hat Deutschland die Spitzensportförderung für die nächsten 4 Jahre um 60 Millionen Euro erhöht. Und auch die Schweiz macht beim internationalen Wettrüsten mit. Flossen 1992 noch knapp 15 Millionen Franken von der Landeslotterie an Swiss Olympic, waren es 2014 bereits rund 28 Millionen Franken. Dazu kamen Bundesgelder im Umfang von mehreren Millionen Franken. Doch das Wettrüsten hat einen Haken. Wenn alle Länder mehr Geld investieren, geht die Gleichung «mehr Geld gleich mehr Medaillen» nicht mehr auf. Denn wenn alle ein größeres Stück vom Kuchen wollen, wird es für die einzelne Nation schwieriger, eine Medaille zu gewinnen, sagt Verle de Buscher.
It also means that if your nation wants to invest more and all nations do the same, then simply the price of a medal increases.
Kleine Länder mit verhältnismäßig kleinem Budget, wie die Schweiz, müssen sich deshalb fragen, lohnt sich das auf lange Sicht? Die Antwort des Bundesamtes für Sport ist klar. Ja, sagt Direktor Matthias Remund.
Medaillengewinner sind ja immer Vorbilder. Ich denke, die Investition in Roger Federer, was Bund und Kantone und Stadt investiert haben, hat sich um ein zigtausendfaches gelohnt.
Denn Spitzensportler seien nicht nur Botschafter für den Sport, sondern für die ganze Nation. Deshalb brauche es mehr Geld für den Spitzensport, das zum Beispiel in die Infrastruktur, zu den Verbänden oder in die Ausbildung der Trainer fließt. Anders sieht das die Politik. Erst vor 2 Monaten hat der Bundesrat auf die Forderung von Swiss Olympic und Sportverbänden geantwortet: Nein, es gibt nicht mehr Geld. Dieses Nein sei schlecht, glaubt Matthias Remund vom Bundesamt für Sport. Die Schweiz riskiere, gegenüber den anderen Nationen zurückzufallen.
Es hat mich sehr erstaunt. Wir haben doch deutlich mehr investiert in die Unterstützung des Leistungssports. Aber das Ausland hat deutlich mehr noch investiert diesbezüglich. Und ja, dem sind wir ausgesetzt. Und offenbar ist es so, was die Politik will, muss sie sagen. Und wir werden das entsprechend umsetzen.
Aber es sei noch nicht alles verloren. Noch habe das Parlament nicht das letzte Wort gesprochen. Politik und Gesellschaft werden sich also in Zukunft vermehrt überlegen müssen, was ihnen erfolgreiche Spitzensportler wert sind und wie stark sie ihnen finanziell unter die Arme greifen wollen.
Und wie gut die Schweiz in den letzten 20 Jahren an Olympischen Spielen abgeschnitten hat im internationalen Vergleich und wie viel sich die Schweiz das kosten ließ, die Auswertung finden Sie auf srf.ch und in der SRF-App. Der Krieg in Syrien, Terroranschläge in Europa, der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Themen, die seit Monaten die Schlagzeilen bestimmen, weltweit. Kaum mehr wahrgenommen wird daneben die Situation in der Ostukraine. Der dortige Konflikt ist fast in Vergessenheit geraten. Zwar gilt seit Anfang 2015 formell ein Waffenstillstand, doch in jüngster Zeit sterben wieder mehr Menschen in der Ostukraine. Der Schweizer Alexander Hug ist stellvertretender Leiter der USZD-Spezialbeobachtermission. Er ist seit Montag im Konfliktgebiet. Ich erreichte ihn heute Morgen am Telefon, unmittelbar vor einer Frontlinie, wo er und sein Team versuchen, die Gegner voneinander fernzuhalten.
Zurzeit stehen die Seiten sehr nahe beieinander, oftmals näher als 100 oder 50 Meter, die sehen einander. Dort bestehen ständig Spannungen, die entladen sich dann in Kämpfen, die oftmals Stunden dauern. Was wir vorschlagen, ist, dass die Seiten sich darauf einigen, die Positionen auf der jeweiligen Seite schrittweise nach hinten zu bewegen, sodass eine Distanz zwischen den Positionen entsteht, wo ein direktes Austauschen von Feindseligkeiten über die Linie nur noch erschwert möglich ist. Und das benötigt eine Minimumdistanz von 2 Kilometern, also 1 Kilometer auf jeder Seite, vorausgesetzt, dass die schweren Waffen, die ja schon lange hätten abgezogen werden müssen, hinter dieser Linie natürlich auch verschwunden sind und dort sind, wo sie nach Abmachung in Minsk stehen sollten.
Wird man sie überhaupt empfangen wollen?
Ja, wir sind ständig in Kontakt mit beiden Seiten. Die meisten Beschränkungen unserer Bewegungsfreiheit erleben wir auf der Seite, die nicht durch die Regierung kontrolliert wird. Zurzeit sind das zwischen 80% und 90% aller Einschränkungen. Wir werden sehen, ob sich das jetzt verbessert, vor allem nach den intensiven Gesprächen mit den Generälen, die dazu beauftragt sind, uns Hilfe zu leisten, sollten wir als zivile, unbewaffnete Beobachter uns in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sehen.
Sie haben jetzt von dieser Frontarbeit gesprochen. Wie geht es eigentlich den Menschen hinter dieser Front?
Auf beiden Seiten direkt in dieser Sicherheitszone, die sich je nachdem zwischen 0 und 20 Kilometer bewegt, dort ist das Leben sehr schwer. Obwohl nicht direkt durch den Konflikt selbst betroffen, sind dort die Verbindungswege sehr erschwert, wenn nicht unterbrochen. Und auch die Versorgungslage ist dort immer sehr prekär.
Aber kann man sagen, es gibt sowas für diese Menschen wie einen Alltag?
Es gibt für alle Menschen einen Alltag, auch diejenigen, die direkt der Gefahr ausgesetzt sind. Wenn man sich zum Beispiel in der Stadt Donetsk bewegt, die sich ja direkt an der Kontaktlinie befindet, sieht man vielfach einen normalen Alltag sich ablaufen, wo die Leute zur Arbeit gehen, die Leute in die Schule gehen, obwohl die Stadt eigentlich täglich, zumindest in den Außenbezirken, unter Beschuss kommt. Aber die Leute haben sich nicht damit abgefunden, aber sie haben Möglichkeiten gefunden, sich den Gefahren dementsprechend auszusetzen, sodass sie da nicht zu Schaden kommen.
Sie sind seit Montag eben wieder unterwegs in der Ostukraine. Hat Sie was überrascht, ganz persönlich, negativ oder positiv?
Ja, auf der positiven Seite kann man sagen, dass die Gespräche mit allen Seiten und der Mission weitergehen. Auf der negativen Seite muss man klar feststellen, dass sich vor allem die Nichtregierungsseite immer noch nicht an die Abkommen hält, was vor allem unsere Bewegungsfreiheit betrifft. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, um Vertrauen zwischen den Seiten zu schaffen, denn unser Berichtswesen ist das Fundament, aufgrund dessen die Gespräche und Entscheidungen passiert werden können.
Das, was derzeit immer noch passiert in der Ostukraine, ist ja aus unseren Schlagzeilen ein bisschen verschwunden. Würden Sie von einem vergessenen Krieg sprechen?
Wir stellen fest, dass in der Tat der Konflikt aus den Schlagzeilen der internationalen Presse verschwunden ist. Wir stellen auch fest, dass die Teilnehmerstaaten der OSZE, insbesondere Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland, sich täglich mit dem Konflikt auseinandersetzen und versuchen, Lösungen zu finden, um eine Normalisierung der Lage, speziell im Osten des Landes, herbeizuführen.
Das sagt Alexander Hug, der Schweizer OSZE-Mann, direkt aus der Ostukraine. Gehört im Rendezvous 9 vor 1. In China rächt sich die Kultur des fast blinden Vertrauens in die Regierung. Jahrelang hat der Staat nämlich Geld in die Wirtschaft gepumpt, um das Wachstum zu stimulieren. Jetzt aber versinkt das Land langsam aber sicher in den Schulden. Und die Regierung traut sich nicht, ihre Strategie zu ändern. Aus Shanghai der Bericht von Martin Aldrovandi.
Der Ausblick ist großartig. Hier im 25. Stock eines Bankhochhauses über den Dächern von Pudong, Shanghais modernem Finanzdistrikt. Liu Li arbeitet hier für einen der größten chinesischen Broker. Das Finanzunternehmen belegt 10 Stockwerke des Wolkenkratzers. Der 28-Jährige investiert für Banken und andere Großkunden in Anleihen von chinesischen Staatsunternehmen und deren Tochterfirmen. Diese seien nach wie vor die beste Investition, ist er überzeugt. Bei Unternehmen der Privatindustrie wissen wir nicht, was mit den Investitionen passiert, wenn zum Beispiel der Chef einfach abhaut. Staatsunternehmen sind da viel sicherer. Die Ansichten von Liu Li sind typisch für investitionsfreudige Chinesen. Dabei gibt es vor allem unter den Staatskonzernen etliche Zombiefirmen, Firmen, die vom Staat finanziell künstlich am Leben erhalten werden. Insbesondere in der säbelnden Kohle- und Stahlindustrie. Das Vertrauen in Staatsunternehmen werde sich nicht so schnell ändern, sagt Ökonomieprofessor Zhu Ning von der Xiaotong-Universität in Shanghai.
It comes from the socialism central planning economy heritage, I guess, because in China.
Das ist wohl ein Erbe der sozialistischen Planwirtschaft. Die Chinesen glauben daran, dass die Regierung ihre Probleme irgendwie lösen wird. Das ist gut, wenn man die Menschen zu Investitionen ermutigen will. Es funktioniert aber nicht, wenn sie denken, dass die Regierung auch die Verantwortung für schlechte Investitionen übernimmt. Wenn die Investoren für ihre Risiken selbst nicht gerade stehen müssen, hat das wiederum auch Auswirkungen auf die staatlichen Unternehmen. Die Investoren vertrauen darauf, dass die Regierung die Staatsunternehmen schützt. Deshalb können diese Unternehmen weiterhin Geld aufnehmen. Das ging lange gut. Noch bis 2008 konnte Chinas Wirtschaft schnell wachsen, ohne dabei viel Schulden anzuhäufen. Doch das hat sich nach der weltweiten Finanzkrise 2008 geändert. Die Regierung hat hunderte Milliarden Dollar in die eigene Wirtschaft gepumpt. China hat die Krise umschifft. Nur hat das Land den Kredithahn seither nicht mehr zugedreht. Während die Investitionen in der Privatindustrie zurückgehen, nehmen die staatlichen Investitionen zu, sagt der Ökonom und Finanzstratege Michael Pettis. Pettis warnt bereits seit Jahren vor Chinas wachsenden Schulden.
So let's say you build two airports, each one costs you $100 million.
Stellen Sie sich vor, Sie bauen zwei Flughäfen. Jeder kostet $100 million. Ein Flughafen hat 60 Flüge am Tag und der andere nur 2 Flüge. Obwohl der zweite Flughafen nur Verluste einfährt, haben Sie mit dem Bau der beiden Flughäfen dasselbe Wirtschaftswachstum erreicht. Ein großer Teil des chinesischen Wachstums wurde mit Überkapazitäten in Fabriken und Infrastruktur geschaffen. Die Schuldenquote beträgt jetzt je nach Berechnung zwischen 250 und 300% des Bruttoinlandproduktes. Definitiv zu hoch für ein Entwicklungsland wie China, sind sich Ökonom Juning und Michael Pettis einig. Am meisten Sorgen bereitet ihnen jedoch die Geschwindigkeit, mit der die Schulden wachsen. Professor Juning erklärt.
Chinese debt is increasing at a 15-20% per year speed over the past several years.
In den letzten Jahren hat Chinas Verschuldung jedes Jahr um 15-20% zugenommen. Wenn das so weitergeht, haben sich die Schulden in 5 Jahren verdoppelt. Dann wäre China weltweit das Land mit der höchsten Verschuldung. Das klingt alarmierend, doch schuldet China das Geld nicht etwa dem Ausland, sondern die Schulden befinden sich im Land selbst. Und Chinas Regierung hat noch immer massive Devisenreserven. China ist also nicht von ausländischen Geldgebern abhängig, sondern kann selbst entscheiden, wie es mit dem Problem umgeht. Noch bleibe Zeit für Reformen, sagt Professor Juning. Unrentable Staatsbetriebe müssten aber geschlossen werden. Viele Investoren würden dann halt auf ihren Verlusten sitzen bleiben. Nur geht die Regierung diese Reformen bisher nicht an. Es gibt starken Widerstand von den betroffenen Industrien und Großinvestoren. Und?
Well, if we were to let certain companies fall, then we're definitely going to see unemployment becoming worse.
Wenn wir bestimmte Unternehmen einfach fallen ließen, würde dies zu mehr Arbeitslosen führen. Das wiederum bedeutet mehr soziale Unzufriedenheit, womöglich gar Unruhen. Und dies will die Regierung auf keinen Fall.
Und kurz vor eins nehmen wir nochmals Wind auf mit Maja Siegenthaler. Die 23-jährige Seglerin tritt heute Abend erstmals bei den Olympischen Spielen an, zusammen mit ihrer Steuerfrau Linda Farni. Maja Siegenthaler kommt aus Spiez und hat vor ihrem Abflug Bert Sprecher erzählt, was sie in ihren Koffer mit nach Rio nimmt.
Für mich ist es extrem wichtig, dass ich mein eigenes Küsschen mitnehmen kann, mit dem Edelweiss-Anzug, den ich mitlaufen kann. Ich finde, das eigene Küsschen ist für mich wichtig, dass ich gut schlafen kann und nachher gut erholt einen Wettkampf starten kann. Mein Küsschen ist eigentlich bis jetzt immer mit mir gereist. Es war mega klein und war schon überall. Und es ist einfach mega praktisch. Ich nehme sicher eine Tafel Schoki mit. Man sagt halt so von den Schweizern, ja, es ist das Land vom Schoki, obwohl hier kein Kakao wächst, das begreife ich immer noch nicht. Aber wir haben schon mehrere Nationen müssen versprechen, dass wir Schoki mitbringen und das Versprechen muss ich unbedingt halten. Also ich werde sicher auch noch Greyerzer reinpacken, weil man den dort einfach nicht kaufen kann und ich den so mega gerne habe. Die Ernährung ist mega, mega wichtig, weil es einem einfach auch mental beeinflusst. Dass man ja, einfach einen guten Lohn hat zum Beispiel. Ja, dass es einfach klappt. Das Allerwichtigste ist schon dann unser Boot, die Lieselotta. Und die wartet jetzt dann auf uns. Unsere Schiffe haben immer Frauen nehmen. Immer ein Schiff muss mit L anfangen und das nächste muss mit M anfangen, so wie Linda und Maya. Und nachher muss es ein kurzer Name sein und einen Doppelbuchstaben haben. Und das ist gar nicht so einfach, aber es hat angefangen mit Lili, Mila, Lotti, Molly und Lieselotta. Segeln ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter tut segeln, mein Vater nicht, aber meine Mutter hat eigentlich praktisch gleichzeitig mit mir angefangen. Vor ganz langer Zeit habe ich mal einen Ferienspass gemacht, hier in Spiez, im Segeln, und es hat mir mega gefallen und irgendwie hat sich das weiterentwickelt. Ich habe immer mehr angefangen segeln, Wettkämpfe angefangen machen und einfach draussen sein in der Natur, mit dem Wind und dem Unberechenbaren und dieser wahnsinnig vielseitigen Sportart, das hat mich einfach so fasziniert, dass ich mir immer höhere Ziele habe setzen. Linda und ich kennen uns schon mega lange, seit etwa 9 sind, denke ich mal. Und es hat super gut zusammengepasst, weil wir die gleichen Ziele hatten und noch einigermaßen gut miteinander rauskommen. Also wir verbringen so viel Zeit miteinander, nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land, wenn wir zusammen wohnen. Dass es einfach wichtig ist, dass man auch dort hier gut miteinander auskommt. Es ist schon wie ein Geschäftspartner, aber man sieht ihn einfach viel mehr.
Ein Blick ins Gepäck von Spitzensportlern wie Maja Siegenthaler. Wer gewundrig ist, findet auf srf.ch/sport weitere Koffer zum Auspacken lassen. 13 Uhr, gleich im ersten und vierten Rezepte zur Integration in unserer Sommerserie «Wir sind die Schweiz» nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlupp.
René Strickler hält keine längere Frist, um seinen Raubtierpark im solothurnischen Subingen zu räumen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Damit kann die Landbesitzerin ab sofort wieder die Räumung beantragen. Die Raiffeisenbankengruppe hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn erzielt. Er ging um 7% zurück auf 367 Millionen Franken, unter anderem wegen Anpassungen in der Organisation und Schwankungen an den Finanzmärkten. Auf der portugiesischen Insel Madeira sind in den Waldbränden mindestens 3 Menschen gestorben, 80 wurden verletzt. Tausende weitere Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte der Gouverneur der Region.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.